wahrscheinlich das größte Beratungsunternehmen mit einer Spezialisierung auf inzwischen nur noch Kultur, muss man sagen, geworden sind.
Wie sieht vielleicht auch eine gesunde Eigenfinanzierungsquote von so einem Theater aus? Wie viel ist Zuschuss?
Theater per se braucht ja den Zuschuss, ja, und würde auf dem freien Markt nicht überleben.
Wenn Sie jetzt einen, sag ich mal, sehr skeptischen Steuerzahler gegenüberstehen, ja, und dem erklären müssen, warum öffentliche Kulturförderung sich auch rechnet, was wäre Ihr primäres Argument?
Baue ich jetzt eine Kita oder ein Opernhaus, ist irgendwie eine unfaire Abwägung.
Herr Lausberg, wir sitzen hier in München. Ich freue mich sehr, mit Ihnen heute zu sprechen. Sie sind Gründer und Geschäftsführer von Actori, eine der führenden Unternehmensberatungen im Kultursektor. Jetzt haben Sie aber eigentlich einen ganz anderen Hintergrund. Sie sind Diplomphysiker und haben vor circa 20-jähriges Jubiläum, herzlichen Glückwunsch, gegründet. Wie kam es damals zur Gründung dieser Firma?
Ja, also ich würde sagen, der Ursprung liegt natürlich schon darin, dass ich selber sehr begeistert und leidenschaftlich bin, wenn es um Musik und Oper und Kunst geht. Aber ich habe tatsächlich erst meinen anderen Weg eingeschlagen, habe Physik studiert, ja. Habe hier noch am Max-Planck-Institut eine Assistentenstelle gehabt und geforscht und bin dann von dort zu einer Unternehmensberatung gewechselt, zu Roland Berger, klassische Industrieberatung, habe dort unterschiedlichste Projekte im Maschinen- und Anlagenbau und im Hightech-Sektor gemacht. Aber ich war eben abends immer im Konzert in der Oper, sofern es überhaupt ging, muss man sagen, während der Zeit bei Roland Berger. Mhm. Natürlich schon ziemlich ausgelastet. Und dann kam es eben glücklicherweise, wie das Schicksal so spielt, zu einem sehr schönen Projekt an der Bayerischen Staatsoper. Da ging es um die Optimierung der Produktionsvorgänge, also wie entstehen die Neuproduktionen, bis sie auf der Bühne sind. Und dieses Projekt wurde initiiert vom damaligen Staatsintendanten Sir Peter Jonas, der wiederum Roland Berger kannte. Und da kam es eben zu diesem Pro Bono-Projekt tatsächlich. Und innerhalb von Roland Berger wusste man nicht so recht, wer soll denn das machen. Aber die Kollegen, die kannten mich eben und wussten, dass ich da ein Faible dafür habe. Und so war ich dann letztendlich der zuständige Projektmanager und durfte eben dieses schöne Projekt machen. Und darüber habe ich eine gute Beziehung auch zu Sir Peter damals aufgebaut und natürlich die Zeit auch sehr genossen, muss man sagen, da einzutauchen und auch meine Beratungsexpertise einzubringen, wo mein Herz schlägt. Und ja, und wie ging es dann weiter? Ich bin dann wieder zurück und habe wieder weitere Projekte bei Roland Berger gemacht. Aber der Sir Peter fragte mich eben, ob ich nicht als Produktionsmanager zur Oper wechseln wolle. Und das habe ich dann auch getan und war dann in Summe, ich glaube, 6 Jahre eben verantwortlich, erst für das Produktionsmanagement. Und dann habe ich den Bereich Sponsoring Fundraising aufbauen dürfen. Ja. Was auch wieder aus einem Zufall entstanden ist, weil Audi kam damals zur Oper und fragte, ob sie nicht den Ring des Nibelungen sponsern könnten. Und habe ich auch nie wieder erlebt, ehrlich gesagt, dass jemand von selber kommt. aber damals war es so, dass Herr Peter meinte eben, hey, irgendeiner muss sich drum kümmern. Und da gibt es doch den Lausberg, der hat irgendwie Ahnung von Wirtschaft und von Unternehmen. Und ob ich das nicht machen könne. Ja, und dann habe ich mich um Audi gekümmert. Und dann haben wir eben ein richtig professionelles Sponsoring-Fundraising-Programm aufgebaut. Und naja, und dann kam eben eins zum anderen. In 2005 war ich dann so an dem Punkt, wo ich dachte, naja, kann ich denn nicht die Erfahrung aus der Beratung und eben aus meiner Opernzeit nutzen und daraus ein eigenes Unternehmen aufbauen? Und ein ehemaliger Kollege von mir, der Stefan Mohr, der hat bei Berger den Sport betreut, hat dort Beratungsprojekte für Fußballclubs und so weiter gemacht. Und wir kamen zusammen und haben überlegt, wir machen könnten ja eine neue spezialisierte Beratung im Bereich Kultur und Sport machen. Und das haben wir eben auch getan, 2005 Actori gegründet. Und ja, seitdem sind wir froh, dass wir mit knapp 40 Mitarbeitenden alle zusammen wahrscheinlich das größte Beratungsunternehmen mit einer Spezialisierung auf inzwischen nur noch Kultur, muss man sagen, geworden sind und dass wir uns in dieser herrlichen Branche tummeln dürfen.
Absolut. Also ich finde vor allen Dingen spannend, wenn man sich so reinversetzt, ich bin jetzt auch irgendwie 25 und man sieht Ihren Karriereweg, ne, dann muss ja dann eine große Passion eigentlich existiert haben damals, weil man bei Berger werden sie wahrscheinlich auch nicht schlecht verdient haben dann, ne, und dann wechselt man um ein ganz anderes Environment, auch so von den Menschentypen, die dann um einen rum sind. War das damals für Sie so ein großer Sprung? Weil ich stelle mir vor, bei Berger arbeiten jetzt sehr andere Menschentypen als in der Staatsoper.
Ja, das ist schon eine deutliche Veränderung gewesen. Also ich meine, bei Roland Berger, was toll war, da waren sehr intelligente und sehr ambitionierte Leute. Man konnte da viel lernen und ich habe da viel mitgenommen und habe auch bis heute viel mit ehemaligen Roland Berger-Kollegen immer noch Kontakt. Die Oper ist dann, würde ich sagen, deutlich bunter. Ja? Man hat doch sehr viel unterschiedliche Charaktere, die aber alle vereint, dass sie eben doch mit großer Begeisterung für die Sache arbeiten. Mhm. Und mir war dann auch, ich sag mal, zu dem Zeitpunkt das Monetäre auch nicht so wichtig. Ja? Ich war jung, eben auch, weil war ich da ein bisschen älter schon, 28, 29. Aber für mich war das das größte Glück, da in diesem Kosmos eintauchen zu dürfen. Und naja, da, klar, das sind natürlich tolle, inspirierende Menschen von ganz, in ganz unterschiedlichen Bereichen. Ja, ob das jetzt in der künstlerischen Planung ist, ob es im Orchester ist oder ob es in der Technik ist, ist schon auch ein guter Mix, finde ich, an Leuten. Aber es war schon ganz anders und natürlich so dieser, sag mal, sehr hohe wirtschaftliche Druck, den man innerhalb der Unternehmensberatung hatte, das ist, ich konnte auf einmal in der Probe sitzen. Ja, saß eigentlich fast in allen hier Orchester-Hauptproben oder Klavier-Hauptproben und das war immer so ein, wie so, hey, ich sitze hier und kann einfach zuhören. Ja, dann war ja auch gut zu verstehen, was auf der Bühne passiert. Aber es war immer so das Gefühl, es ist fast schon Freizeit. Ja. Also eine gute Kombination, wenn man so will.
Und jetzt muss man sagen, ich meine, der Roland Berger selbst hat sie ja dann auch anfänglich unterstützt mit der Gründung. Und da muss man wirklich mal sagen, das ist eigentlich ein Phänomen. Ne? Also ich habe letztens auch im OMR-Podcast mit dem Roland Berger eben mal die ganze Story gehört. Das kann man ja fast schon sagen, war ja zur damaligen Zeit wahrscheinlich der bestvernetzte Mann Deutschlands zwischen 80er und 2000er Jahren. Das ist ja schon Wahnsinn, dass sie den dann auch für begeistern konnten. Und der hat ja dann anscheinend auch viel von ihnen gehalten, weil sonst hätte der sie nicht am Anfang auch dann unterstützt mit der Neugründung?
Ja, da müssen Sie natürlich Herrn Berger selber fragen, aber er war auf jeden Fall so motiviert und interessiert an dem, was wir tun, dass er eben dann auch mit eingestiegen ist und er ist ja auch der Vorsitzende unseres Beirats und ich meine, ich kannte ihn eben aus meiner Bergerzeit nicht gut, aber wir kannten uns auch über dieses Projekt an der Oper und wir sind uns dann später wieder begegnet, zusammen mit Sir Peter Jonas, als wir auch die Firma dann als Sponsor gewinnen wollten. Und ich kann mich noch gut erinnern, wie dann Herr Berger eben sagte, er war so etwas, dem Sir Peter erstmal gesagt, das findet er nicht so gut, wenn Mitarbeiter von ihm abgeworben werden. Aber trotzdem war das dann immer eine freundschaftliche Verbindung, auch während meiner Opernzeit. Naja, und als wir eben gesehen haben, was wir tun mit dieser strategischen Ausrichtung auf den Kultursektor, und da er selber ja sehr kulturinteressiert auch ist, muss man sagen, hat er da einen Drang gespürt, sich daran zu beteiligen. Und für uns war das auch attraktiv, einerseits, sagen wir mal, ein gewisses Wachstumskapital auch zu haben und auch andere unternehmerische Vorhaben, die wir damals vorangetrieben haben, zu finanzieren, aber auch natürlich, um ihn als Person und sein Netzwerk mit dabei zu haben. Also war schon gut. Ich bin bis heute froh. War gerade vorgestern bei ihm und immer auch eine Freude, muss man sagen, mit ihm über,
Wahnsinn,
über strategische Dinge auch mal zu diskutieren.
Ja. Absolut. Schauen wir vielleicht auf irgendwie den das, was Sie dann heute machen letztlich. Mhm. Ne? Es hören viele zu, die natürlich Künstler, Künstlerinnen sind, aber die auch Orchestermanager sind, die Veranstalter sind. Und man fragt sich vielleicht von außen, naja, was macht jetzt so eine Unternehmensberatung genau, ne, im Kultursektor? Auf Ihrer Webseite findet man so Ihre einzelnen Leistungsbereiche, also von klassischer Strategieberatung bis hin zu, sag ich mal, Digitalisierungskonzepten. Bau und Nutzung machen Sie auch viel, ja. Habe ich gesehen. Audience Success ist so ein Bereich, Audience Development. Ne? Dann beteiligen sich auch an Firmen, ja, zum Beispiel Future Demand, ne, ist ein Startup, wo sie drin sind. Und dann natürlich auch noch das Fundraising. Ne? Das sind so die Bereiche, in denen sie aktiv sind. Gab es irgendwas, womit sie damals begonnen haben und sie sagen, wir haben erstmal nur das gemacht und sind dann daraus gewachsen? Oder muss man eigentlich, wenn man in diesem Sektor arbeitet, schon ein relativ breites Portfolio an Leistungen zur Verfügung stellen?
Ja, also vor 20 Jahren, unsere ersten Projekte waren sehr stark auf den Theaterbereich fokussiert. Und dort gab es im Wesentlichen zu Beginn zwei Schwerpunkte. Das eine war Sponsoring, Fundraising. Wie schafft man es, private Gelder zu akquirieren? Wie geht man konzeptionell, aber auch wie geht man konzeptionell vor, aber wie schaffe ich auch die entsprechenden Strukturen zu schaffen und welche Leute brauche ich dafür? Ja. Also das war ein Thema. Und das andere Thema, was damals auch sehr virulent war, wie heute im Übrigen auch wieder, war so die Sparwelle, die durch die Theaterlandschaft zog. Und die Frage, was kann denn ein Theater mit wie viel Zuschuss leisten? Ja, und wir waren im Grunde so das Bindeglied zwischen den Theatern und den Trägern, also den Kommunen oder auch den Ländern oder den Ministerien. Und eben die typische Fragestellung war, welche alternativen Spielmodelle zu heute gibt es denn? Was würden die finanziell bedeuten? Aber was würden die auch bedeuten für das Publikum, für die Anzahl der Besuchenden, für die Vielfalt im Angebot und was eben ein Theater auszeichnet? Ich glaube, was wir eben damals gut hingebekommen haben, auch Konsequenzen sehr transparent zu machen. Also eine Zuschusskürzung wirkt sich am Ende wie folgt aus. Ja? Und das sind dann immer so die verschiedenen Dimensionen, auch die kulturpolitisch eine Rolle spielen sollten. Ja, es geht ja eben nicht nur ums Geld, sondern es sollte ja gerade in Kulturpolitik um andere Themen gehen, nämlich auf welchem Level, Exzellenzlevel kann man denn Theater anbieten? Ja, in welcher Vielfalt, ja, welche unterschiedliche Produktionen, Epochen etc. Ja, wie innovativ ist das Ganze? Ja, wie viel Neues kommt dadurch in die Welt? Also solche Dinge. Und da haben wir, glaube ich, ganz gut es geschafft, sozusagen diese Sichten auch in die Kulturpolitik hineinzubringen und in Projekten mit den Theatern, aber auch für die Kommunen, solche Strategien zu entwickeln. Was ist mit wie viel möglich und was ist auch ein guter Weg, ja, der das sinnvoll abwägt. Ja, und muss man sagen, da sind wir heute jetzt auch wieder sehr aktiv in dem Bereich, weil das natürlich auch wieder relevant geworden ist. Naja, aber genau, das war so, ich würde sagen, so ging es los. Das waren so die beiden Themen. Einnahmensteigerung, Sponsoring, Fundraising auf der einen Seite und Zukunftsstrategien und Szenarien für Theaterbetriebe. Auf der anderen Seite.
Ja. Gehen wir mal in diesen Case rein vielleicht, so ein Theater. Sie sitzen jetzt da zwischen der Kommune und natürlich den Stakeholdern des Theaters selbst. Wie sah denn damals oder wie sieht vielleicht auch eine gesunde Eigenfinanzierungsquote von so einem Theater aus? Wie viel ist Zuschuss? Was haben Sie da so? Was sind so marktübliche Kennzahlen?
Ja, man kann das natürlich nicht verallgemeinern, ne? Aber es hängt natürlich schon sehr stark auch von der Stadt, vom Umfeld und von der Art, wie gespielt wird, ab. Ja, wie viele Sparten habe ich? Ja, wenn ich jetzt ein reines Schauspieltheater oder habe ich eine Musiktheatersparte, Schauspiel, eine Tanzsparte, das sind alles natürlich Faktoren. Ja? Und ich sag mal, da liegt dann die Eigenfinanzierungsquote zwischen 8 und 35%, ja, wenn ich jetzt ganz Deutschland anschaue. Eine Bayerische Staatsoper hat wahrscheinlich irgendwo ungefähr, schätze mal, 35%. Aber es gibt natürlich Theater in strukturschwachen Regionen, ja, mit wenig Kaufkraft und auch einem nicht so großen Besucherpotenzial. Und die liegen dann vielleicht bei 10%. Ne? Ich glaube, das muss man sich immer anschauen und auch überlegen, was ist die richtige Benchmark? Ja? Gegen wen oder vergleiche ich das Ganze? Ja? Was ist auch zu schaffen? Ja, aber natürlich, ich glaube, das Ziel muss schon sein, den Eigenwirtschaftlichkeitsgrad auch zu steigern. Und ich glaube, da gibt es natürlich auch diverse Hebel, um das zu tun.
Also, wie sehen diese Hebel aus? Also man hat ja von außen, man denkt ja nur eigentlich an den Ticketumsatz in Eigenfinanzierungsquote. Ne? Also wie kann ich meinen Saal vielleicht so gestalten mit unterschiedlichen Preismodellen, Kategorien und Co., dass ich ihn auslasten kann, aber auch quasi die individuellen Zahlungsbereitschaften gut abschöpfen kann. Welche Hebel gibt es noch außer das Thema Ticketpreis, wenn es um die Eigenfinanzierungsquote da geht?
Ja, es gibt eine Reihe von Hebeln. Ja. Ich meine, das Preisthema nur noch ganz kurz würde ich nicht unterschätzen. Ja? Wenn wir mal sehen, um wie viel Prozent aktuell die Berliner Schauspielhäuser, also nicht alle, aber ein Teil davon, die Karteneinnahmen steigern konnten in den letzten 2 Jahren, weil es einfach nötig geworden ist und durch auch intelligente Preissteigerungen da ganz erheblich mehr Einnahmen erzielen konnten. Ne? Das ist schon ein sehr interessanter Hebel. Ja? Und da kann man natürlich auch mit unterschiedlich guten Methoden vorgehen. Ja? Ja. Muss jetzt nicht für alle teurer werden, sondern ich kann, wie gesagt, Saalpläne optimieren, wirklich jeden Platz nach Nachlastung, Auslastung mithilfe von Heatmaps herausfinden, was ist da der perfekte Preis, ja, bis hin zu Dynamic Pricing und anderen Möglichkeiten. Aber es war ja die anderen Themen gefragt. Und gut, ich würde sagen, ein Hebel ist natürlich schon zunächst mal, wie setze ich sozusagen die Spielplan-Systematik zusammen? Also wie viele unterschiedliche Produktionen habe ich, wie viel Neuproduktion, wie viel Wiederaufnahmen, wie lang spiele ich welche Serien. Ja, das macht auch einen riesen Unterschied zu gucken, wie entwickeln sich sozusagen Auslastungen über die Serienlänge. Und da kann ich natürlich schon sozusagen die Zusammensetzung der Produktion, Wiederaufnahmen, Vorstellungen hinsichtlich Kosten auf der einen Seite, ja, Auf- und Abbauten und sowas, was da alles natürlich mit dranhängt, aber auch auf der Einnahmenseite besser strukturieren. Also daher glaube ich, ist definitiv viel möglich, ja, in den Stellschrauben der Anordnung der Produktion und der Vorstellungen. Und ja, natürlich spielt natürlich auch die Auswahl der Produktion eine Rolle, aber es ist jetzt eine künstlerische Entscheidung. Ja? Da halten wir uns typischerweise raus. Manchmal ist es schon ganz gut, wenn man natürlich auch Transparenz hat und sagt, ich habe in meinem Repertoire x Produktionen und ich weiß, wie viele davon bringen denn am Abend einen positiven oder negativen Deckungsbeitrag. Ja? Also wenn ich jetzt die abendlichen Einnahmen nehme und davon eben die variablen Kosten des Abends abziehe, dann sehe ich ja irgendwie, ist da ein Plus oder Minus. Ne? Und dann ist immer die Frage natürlich, wie weit kann ich einen Fixkostenblock auch auslasten? Aber das sind jetzt so, ich meine, sind wir schon ein bisschen im Detail, aber genau, das versuchen wir natürlich sozusagen zu optimieren und sagen, was ist jetzt das bestmögliche Szenario. Ne? Das andere ist klar, wir schauen uns auch in unterschiedlichen Bereichen die Kostenstrukturen dann an und versuchen natürlich schon herauszufinden, wie weit kann man da noch Dinge effizienter gestalten. Ja. Das gibt es natürlich schon auch.
Ja. Absolut. Aber das ist ein sehr spannender Blick. Was ich mich frage, arbeiten da Theater, wenn wir bei dem Modell bleiben, eher in so einer Mischkalkulation, dass man in Kauf nimmt, dass vielleicht manche Produktionen bewusst nicht profitabel oder was profitabel ist ja wahrscheinlich gar nichts, aber jetzt eine niedrigere Eigenfinanzierungsquote haben als dann andere. Also ist das auch so eine Portfolio-Zusammenstellung?
Absolut, okay. Genau. Und das muss ja auch so sein. Also da muss man ja klar sagen, wie Sie ja schon sagen, das Theater per se braucht ja den Zuschuss und würde auf dem freien Markt nicht überleben. Ja? Marktversagen, ja. Unter, sag mal, den Prämissen, ja, die man hier auch erreichen möchte oder erfüllen möchte. Und deswegen ist es natürlich immer eine Abwägung zu sagen, ich habe eben ein Mix an Produktionen und Vorstellungen und davon wird es welche geben, ja, die vielleicht A, sehr aufwendig sind und B, auch auf der Einnahmenseite nicht so erfolgreich sind wie andere. Aber das ist auch völlig in Ordnung, weil sonst hätten wir ja auch einen Stillstand. Ja? Also es ist natürlich schon immer so das Ausbalancieren von, was ist innovativ, neu, experimentell, wo muten wir bewusst oder das Theater bewusst dem Publikum was zu, was es braucht, glaube ich auch. Auf der anderen Seite wird man natürlich Produktionen brauchen, die das ein Stück weit eben kompensieren oder eben dann positive abendliche möglicherweise Deckungsbeiträge eben bringen. Und ich glaube, das ist immer die Rolle der Leitung am Ende auch, künstlerischen, das auszutarieren. Ja? Wie schaffe ich das am Ende, dass das so einigermaßen in dem Framework eben auch aufgeht.
Um auch ein Gefühl zu bekommen, wie hoch wäre denn so ein Ticketpreis, klassischer, für den ich jetzt vielleicht 50 Euro bezahle im Theater, wenn der nicht subventioniert wäre? Ich weiß, es ist sehr schwer, weil es gibt natürlich untere Eigenfinanzierung, aber wo wird der ungefähr liegen zwischen?
Naja, das hängt eben vom Eigenfinanzierungsgrad ab. Ne? Aber jetzt nehmen wir mal nehmen wir mal einen 20% Eigenfinanzierungsgrad von einem typischen Theater und sagen, das Ticket kostet jetzt, 50 Euro, ne? Dann kann dann ganz schnell, würde es vermutlich zwischen 200 und 250 Euro kosten, um es wirklich kostendeckend hinzubekommen. In Opernhäusern natürlich entsprechend mehr, ne? Weil die Gesamtkosten natürlich höher sind. Aber wir sehen zum Beispiel, also der Zuschuss pro Besucher ist dann immer so der, ne, im Grunde der die Kennzahl, ne, die liegt eben auch sehr unterschiedlich. In München zum Beispiel, was das größte und am Ende auch mit dem höchsten Budget versehene Opernhaus in Deutschland auf jeden Fall ist, ist der Zuschuss. Krass, okay. Ist so, es ist, gehört ja auch zu den Top, gehört aber auch zu den Top 5 Opernhäusern der Welt vermutlich oder sicher. Ja. Aber die haben einen Zuschuss pro Besucher, der eben zum Beispiel niedriger ist als jetzt in anderen Opernhäusern in Deutschland. Mhm. Warum? Ja, weil sie natürlich in Summe doch mit sehr viel eigenen Einnahmen doch pro Kopf dann auch wieder viel zusätzlich dazu bekommen. Ne? Mhm. Also, aber es ist eine gute Kennzahl natürlich, aber es zeigt eben auch, es wäre nicht möglich, ja, jetzt Schauspiel oder Oper auf dem freien Markt in dieser Form auszulasten oder kostendeckend zu betreiben. Sonst würden es ja andere auch tun, ja, das muss man ja auch sagen. Da wäre ich der Erste, der ein Theater gründen würde, ja, oder ein Opernhaus, wäre natürlich herrlich. Ja. Wir machen ein super Opernhaus und verkaufen Tickets für 600 Euro und dann haben noch ein florierendes Business, aber das gibt es nicht. Ja. Und selbst Vielleicht hier noch die Anmerkung, oft wird immer gesagt, ja, die Amerikaner, ne, die haben ja auch die Met und andere Opernhäuser, die kommen ja ohne Zuschüsse aus. Stimmt natürlich nicht, weil die natürlich über die Steuergesetzgebung letztendlich die Spenden- und Sponsoring-Geschichten so befördern, ne, dass das darüber dann die Lücke geschlossen wird. Also die reinen Karteneinnahmen in Prozent der Gesamtkosten ist durchaus vergleichbar mit Opernhäusern oder diesen großen Häusern wie in London, München, Wien. Das ist gar nicht so ein Riesenunterschied. Und da sieht man ja schon wieder, dass es nicht möglich ist, das über wirklich den primären Einnahmekanal alles kostendeckend zu betreiben.
Interessant. Wenn Sie jetzt München als Benchmark nennen, bei welchem Pro-Kopf-Zuschuss liegt da die Bayerische Staatsoper?
Aber das weiß ich jetzt auswendig, ehrlich gesagt nicht.
Aber ungefähr, also ungefähr.
Ich schätze mal 160 Euro.
Okay. Und vielleicht, da jetzt vielleicht die...
Aber ich weiß es nicht, das müsste man überprüfen.
Vielleicht, aber es ist ja durchaus eine nennenswerte Summe dann. Ne? Und es ist vielleicht da irgendwie auch dieser kritische Gedanke, den ich total wichtig finde, wenn Sie jetzt einen, sag ich mal, sehr skeptischen Steuerzahler gegenüberstehen und dem erklären müssen, warum öffentliche Kulturförderung sich auch rechnet. Was wäre Ihr primäres Argument?
Es ist eine spannende und interessante Frage. Warum fördert der Staat Kultur und natürlich auch solche kostenintensiven Betriebe wie Opernhäuser? Also, ich meine, es gibt ja verschiedene Aufgaben, die hier erfüllt werden. Das eine ist natürlich mal grundsätzlich die Kunstförderung an sich, wenn man Kunst als Wert an sich begreift, ja, steht ja auch in der Bayerischen Verfassung. Dann glaube ich, was ein sehr auch wissenschaftlich einigermaßen fundiertes Argument ist, im Englischen heißt es National Identity. Ja, also die sozusagen die Identität eines Landes oder auch einer Stadt hängt eben auch ganz maßgeblich von der Historie und von dem kulturellen Erbe und den künstlerischen Errungenschaften ab und stellt ein Differenzierungsmerkmal dar, was nicht zu ersetzen ist. Ja, das sieht man ja auch daran, dass die Chinesen großes Interesse oder die Japaner großes Interesse an Wagner-Opern haben. So, ja, und jetzt eine Uraufführung von Tristan hier in München ist hier entstanden und bildet damit natürlich auch unser kulturelles und auch künstlerisches Erbe. Und das ist eben ein Alleinstellungsmerkmal und nicht ersetzbar. Ja, sonst muss ich immer fragen, ist aus einer wirtschaftlichen oder volkswirtschaftlichen oder wirtschaftswissenschaftlichen Perspektive, was passiert, wenn ich das jetzt sein lasse? Ja, Kulturförderung. Was passiert am Markt, ist das zu verdauen. Ja, und das ist sozusagen etwas, was dann tatsächlich wegfallen würde. Ja, also dieses Argument ist schon ein relevantes, weil es auch für uns ein Aushängeschild, eine identitätsstiftende Angelegenheit ist. Dann gibt es natürlich ganz praktische Faktoren. Ja? Da gibt es auch Studien zum Beispiel, wenn man jetzt die Menschen fragen würde, wäre es schlimm, wenn wir das Nationaltheater hier in München, also die Oper, abreißen würden, hat das jetzt in München nicht gemacht, aber in England hat man diese Studien gemacht, dann würde man herausfinden, dass sehr, sehr viele, die nie in die Oper gehen, trotzdem sagen, nein, ich wäre bereit, etwas dafür zu bezahlen, dass es erhalten bleibt. Mhm. Ja, das heißt, auch hier sieht man schon sozusagen diesen identitätsstiftenden Charakter. Aber es geht natürlich auch über, ich sag mal, das Thema Lebensqualität, ja, das Thema Tourismus, ja, dann kann man bis hin zu Umwegrentabilität, also auch Wirtschaftspower, die sozusagen wirklich nachweisbar entsteht. Ja? Wie viele Euros werden hier ausgegeben, ja, weil Menschen nach München reisen und in die Oper gehen und im Hotel übernachten und zum Abendessen gehen.
Das haben Sie auf LinkedIn gepostet, ne, den Punkt.
Genau. Also das kann absolut man messen. Ne? Da gibt es Faktoren, ne? Kann ich sagen, für jeden Euro, der in die Oper fließt, habe ich auch wieder messbare, kann man ausrechnen, wirtschaftliche Faktoren. Also das ist, würde ich sagen, noch ein Punkt. Ne? Dann gehört sicherlich auch in den gesellschaftlich-sozialen Bereich hinein. Also wie viel, also die Wirkung auf sozialen Zusammenhalt, ja, weil die Menschen kommen ja zusammen, ja, in ein Theater, in ein Konzert, in eine Oper und diskutieren darüber. Ja, das sind ja auch Themen auf der Bühne, die da verhandelt werden, die wieder für das eigene Leben relevant sind. Also ich glaube, das hat so dieses integrative Thema noch und natürlich das bildungsbezogene Thema, also die Vermittlung von Bildungsinhalten, ja, aus historische Kontexte. Für sowas ist das natürlich auch förderungswürdig. Ja. Also das habe ich sicherlich noch Punkte vergessen. Aber ich denke mal, es sind eine Reihe von Argumenten. Ja. So, es ist natürlich immer auch so eine Abwägung, klar, baue ich jetzt eine Kita oder ein Opernhaus, ist irgendwie eine unfaire Abwägung, ja, weil es sind halt unterschiedliche Bedürfnisse und unterschiedliche relevante Zielsetzungen dahinter, die man erfüllen will, ja, und ich glaube, beides ist wichtig, ja, und ein Staat, glaube ich, sollte das gewährleisten, dass eine Gesellschaft auch eben mit Hilfe von Kunst und Kultur, ja, ein lebenswertes und, ja, also all die Punkte, die ich vorher genannt habe, ja, dazu eben beiträgt, dass das eine, ja, eine gute Sache ist.
Absolut. Ich finde den Gedanken halt gerade auch in dem Zeitgeist jetzt so wichtig, ne? Dass man einfach auch, man spricht ja auch, ich spreche auch viel mit Menschen, die jetzt nicht so in der Kulturszene irgendwo verhaftet sind und die dann schon fragen, naja, warum muss es jetzt in einer Stadt irgendwie 6 Orchester geben und warum muss, also, ne, also, dass man einfach mal so ein bisschen widerspiegelt, auch was sind vielleicht Gründe, die dafür spielen, was sind vielleicht, dass man auch kritisch überlegt, letztlich, ne, was da gerade passiert, aber für mich sind immer so diese zwei Argumente eigentlich, das eine ist wirklich das rein wirtschaftliche Argument, also das, was Sie ansprechen mit Umwegrentabilität, ist ja völlig klar, wenn man sich mal kurz überlegt, was die letzten 10 Reisen, Trips, die man gemacht hat, motiviert war, waren es ja immer solche kleinen Events. Das hatten wir auch im Podcast mit dem Roman Sladek, Geschäftsführer von Bergson, dass er eigentlich gesagt hat, naja, ich fliege eigentlich nach New York für dieses eine irgendwie Konzertticket oder irgendwie diese Veranstaltung und Co. und gebe aber eigentlich das 20-fache aus für Flug, Hotel und alles drumherum. Ne? Also wenn man das ist, glaube ich, ein sehr gutes Argument für die rationale Seite und dann dieses Thema, dass wir doch zusammen Zeit verbringen wollen in echt. Das hat man auch nach Covid gesehen, diese ganzen Sachen. Keiner hat jetzt Konzerte groß mit Virtual Reality Brille danach konsumiert und Co. Also es hat alles nicht so, ging alles nicht so auf und die Auslastungen sind höher denn je. Konzert aus Dortmund feiert Besucherrekord, ja, dieses Jahr und man merkt irgendwie, dass man jetzt doch in Zeiten von irgendwie sehr viel Screentime und Co. dann doch irgendwie mehr wieder in die reale Welt rückt. Ne?
Ja, also vielleicht noch Ergänzung dazu. Also ich glaube, München zum Beispiel als Standort ist ja auch deswegen so erfolgreich. Und oder warum ziehen Unternehmen wie Apple, Facebook, Google, all die Microsoft, Amazon, warum bauen die hier massiv aus? Klar, es sind die tollen Hochschulen mit Sicherheit, ja, TU, LMU, Top-Hochschulen hier. Die Sicherheit spielt sicherlich auch eine große Rolle, ja. Ja, und das Umfeld, aber auch die Kulturlandschaft. Ich meine, das spielt eine Riesenrolle. Das ist am Ende Soft Power sozusagen, ja, oder es ist definitiv ein Lebensqualitätsfaktor, warum diese Unternehmen auch hier sind. Und deswegen glaube ich, ist es extrem wichtig, ja, das zu erhalten und auch damit die Attraktivität der Städte aufrechtzuerhalten. Genau, und ich sage mal, das Live-Erlebnis, was Sie gerade angesprochen haben, ich glaube auch, das ist das Schöne, das wird nicht durch Digitales und auch nicht durch KI ersetzt werden. Ja, ne? Ich meine, man kann viel mit KI machen und ich bin ein großer Freund vom Einsatz der Möglichkeiten, die es mit KI gibt. Aber Menschen auf der Bühne zuzusehen, wie sie Musik machen oder wie sie Theater spielen oder beides innerhalb der Oper, das, glaube ich, wird es immer geben.
Absolut. Ja,
weil das bewegt die Menschen und das gemeinsame Erlebnis. Einer der Hauptgründe, ins Konzert zu gehen, ist, mit jemand anderem etwas zu erleben. Ja, das Gemeinsame ist viel größer, oft sogar, als das, was jetzt genau auf der Bühne passiert. Also ich sage mal, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, glaube ich.
Absolut. Und ich glaube, das ist vielleicht auch mal ein positives Argument, gerade in diesen sehr pessimistischen Zeiten der Branche, dass man sagt, naja, das ist eigentlich ein Bereich, der von KI überhaupt nicht ersetzt werden kann. Ne? In anderen Branchen, ich meine, Sie sind jetzt Unternehmensberater, wir arbeiten in der Software-Technologie, da fragt man sich natürlich schon, was macht man vielleicht in 10 Jahren? Ne? Keine Ahnung, wie
das Veranstalter geht. Werden.
Genau, aber was soll ich jetzt sagen? Aber das muss man mal wirklich sagen, das ist ja wirklich dann auch letztlich sehr krisensicher. Ich meine, dennoch, wir erleben eine Zeit von kulturellen Kürzungen und Co. Was da vielleicht mal interessant ist, welche Leistungen werden gerade bei Ihnen besonders nachgefragt in so einer Zeit, in so einem, sag ich mal, eher pessimistischen Marktumfeld?
Also wir machen sehr viele unterschiedliche Projekte, aber was wird nachgefragt? Klar, es gibt diese, also wir arbeiten viel im Moment, muss man sagen, schon für Ministerien in den Bundesländern oder auch für Kommunen mit der Aufgabenstellung, wie fördern wir in Zukunft Kunst und Kultur? Ja, nach welchen Zielen, ja, welche im besten Falle noch, welche Vision haben wir auch, aber nach welchen Kriterien messen wir das auch in Zukunft stärker und wo müssen wir auch Prioritäten setzen, ja, und wie können wir diesen Prozess gestalten, ja, und da begleiten wir natürlich einerseits mit entsprechenden Analysen und Aufbereitungen und auch der Frage grundsätzlich, welche Ziele sollen eben verfolgt werden, ja, wenn man möglichst viel in der Breite an Kulturversorgung zum Beispiel gewährleisten oder möchte man oder und möchte man vielleicht bestimmte Schwerpunkte setzen, wo man sagt, da wollen wir die Besten sein, ja, oder ein herausragendes Angebot präsentieren können. So, ne? Und wie messe ich jetzt sowas? Ja, Innovation, Vielfalt und breite Versorgung. Und das sind so Themen, ja, die natürlich eine große Rolle spielen. Und da entwickeln wir dann Strategien, wie das auch dann umsetzbar ist. Und das läuft häufig auch sehr partizipativ ab, also gemeinsam mit den Akteurinnen und Akteuren in der Kulturlandschaft. Also für das Land Kärnten zum Beispiel, um ein nicht deutsches Beispiel zu bringen, haben wir eben einen sehr partizipativen Kulturentwicklungsprozess begleitet, ja, wo es um die Strategie eben geht, was machen die in Zukunft. So, das ist ein Thema. Ja. Das andere natürlich auch wieder Einnahmen steigern. Ja. Wie kann mehr Geld in die Kasse kommen? Ja, das ist natürlich immer viel besser und angenehmer, mehr einzunehmen, als irgendwas sparen zu müssen. Ja. Also sind wir bei dem Thema, hatten wir vorher schon, so Preisoptimierung. Dann, wie kann man zielgerichteter auch mit eben Online-Marketing-Methoden, alles, was es heute gibt, ja, was aus meiner Sicht auch noch nicht so richtig angekommen ist in den Kulturbetrieben, neues Publikum gewinnen, ja, und das zu vertretbaren Kosten, ja, also Customer Acquisition Costs möglichst niedrig, ja, und möglichst viele Neukunden gewinnen, Riesenthema, ja, oder Abonnenten gewinnen, ja, sowas zum Beispiel, ja.
Wenn Sie so 10 Betriebe im Kultursegment, denken Sie mal an Ihre letzten 10 Projekte, wie viele davon wussten, was wie hoch Ihre Customer Acquisition Costs gerade sind?
Null. Ich glaube, die Betrachtung von Marketing ist im Wandel, aber ist noch weit weg von dem häufig, was die Zukunft bedeutet. Ja? Und die Zukunft bedeutet, ich kann messbar eben sehen, was es mich kostet, einen Kunden zu gewinnen. Genau, und ich sage mal, all das, die Möglichkeit, das zu tracken und zu optimieren und sagen, ich spreche die richtigen, selektierten Zielgruppen personalisiert, also mit individuellen Botschaft an und das möglichst automatisiert und das eben und optimiere damit eben meine Ausgaben und das alles ist natürlich Themen, die entstehen gerade. Ich glaube, die Neugierde ist auch groß und das Interesse ist auch zunehmend da. Früher wurde das, glaube ich, noch viel stärker in die Ecke gestellt. Aber vielleicht nur so der Klassiker ist, ne, wenn man mal so ein Marketing-Budget anschaut, ja, typischerweise in einem Orchester, Theaterbetrieb, dann hat man häufig die Situation, dass da, weiß ich nicht, 75% in Print oder wahrscheinlich noch mehr, 80% in Printprodukte gehen, ja, und natürlich auch sehr statisch, ja, das sind dann Plakate und Jahresprogramme und Flyer oder sonst was. Und da, ich sag mal, muss der Shift stattfinden, dass man doch sehr viel kurzfristiger, individueller, eben digital operiert. Ja, und das versuchen wir natürlich auch in unseren Projekten zu verwirklichen.
Und damit erreicht man dann so ein bisschen diese vergessene Mitte, 35 bis 55 Jahre, die vielleicht eher auf digitale Kanäle jetzt anspringen, als die dann drüber liegen. Ne?
Absolut, weil ich meine, alle reden ja auch immer davon, wir brauchen mehr junges Publikum in den klassischen Konzerten.
Was ist jung? Also ich frage mich immer oft, wenn man das hört, das ist so ein Tenor, den ich gar nicht so gut finde, wenn ich jetzt auf die reine Preisgestaltung gucke, weil wenn ich sage, ich möchte jetzt nur noch 18- bis 25-Jährige drin haben, werde ich wahrscheinlich mit denen nicht so viel Geld verdienen, wie mit, keine Ahnung, 40- bis 50-Jährigen, ne? Tendenziell, also in der Breite gesprochen.
Absolut, also ich denke manchmal auch, dass man das Publikum, was man hat, ja, und auch die Altersstrukturen, die nun einfach, das war auch schon immer so, ja, etwas höher sind als jetzt der Bevölkerungsdurchschnitt, dass man das natürlich auch wertschätzen sollte. Und das sind natürlich auch die zahlungskräftigen Leute, die man im Kulturbetrieb braucht. Ja, es wird nicht nur mit jungen Leuten gehen. Abgesehen davon sind auch übrigens die älteren Zielgruppen diejenigen, die am offensten sind für irgendwelche abgefahrenen Experimente. Ne, das sind nicht unbedingt immer die 18-Jährigen. Ja, die haben vielleicht sogar mehr Lust, was ganz Traditionelles zu sehen. Aber ich glaube, es braucht halt eine gute Mischung, ja. Und natürlich, sagen wir, das Hauptthema ist ja schon, wie gewinne ich neue Kunden, ja. Und über alle Altersgruppen auch hinweg, ja. Und wir sehen zum Beispiel ja auch, dass wir über Facebook, ja, das sind alte Leute, Entschuldigung, alt, das klingt jetzt so despektiert, ich bin selber, gehöre dazu, ja. Aber das Menschen in meiner Altersgruppe erreiche ich über Facebook. So, ja, da sind die nämlich sehr präsent, ja. Die Jungen gar nicht mehr so, ja. Die kriege ich dann eher über Instagram oder TikTok oder andere Kanäle. Ja. Ja, also deswegen würde ich sagen, wir sollten vielleicht auch nicht so hart spalten und sagen, wobei ich damit ja vorher angefangen habe, da die Jungen, da die Alten, sondern ich würde sagen, wir sollten ja versuchen, oder die Kultureinrichtungen sollten ja versuchen, jeden zu erreichen, der grundsätzlich Interesse oder auch Interesse entwickeln kann für das Angebot. So, mhm. ne? Und das, da muss ich mir die Frage stellen, wo und wie erreiche ich den mit welcher Message am effizientesten? Mhm. So, und ob das jetzt jemand ist, der 60 ist und sich auf Facebook bewegt und vielleicht nicht weiß, dass heute Abend ein spannendes Konzert stattfindet, was er mögen würde, wenn er es wüsste, dann ist das super. Und wenn ich auf der anderen Seite jemanden erreiche, der 18 ist und den über das entsprechende Format und über den richtigen Weg erreiche, dann ist auch super. So, ne? Ich meine, da ist die Aufgabe. Und ich meine, warum, um nochmal ein bisschen ketzerisch zu sein, ich glaube, die häufig haben ja auch die Orchester, Theater, den riesen Vorteil, dass sie ein sehr, sehr großes Stammpublikum haben. Ja, das heißt, wenn die nichts tun würden, außer ihr Programm auf die Webseite zu setzen, kommen natürlich schon mal ein großer Teil ist damit schon zu erreichen, weil die jedes Jahr hingehen und sich von selber informieren. Das ist von der Aufgabenstellung natürlich an sich ja viel komfortabler, als wenn ich dauernd mit neuen Produkten in neue Märkte mich behaupten muss. Ne? Trotzdem würde ich sagen, gibt es immer noch einen Gap, den ich erreichen kann. Und da zeigt sich dann eben die Kunst und auch die Fähigkeit, gutes Marketing zu machen. Total. Und da, glaube ich, ist auch noch Potenzial. Da gibt es bestimmt nochmal 10-20%, die ich holen kann on top, wenn ich also die Kapazität habe, wenn ich eben das wirklich gezielt angehe. Also deswegen kann ich nur empfehlen, sich mit Online-Marketing und auch den entsprechenden Tools und Algorithmen, was es da alles gibt, inzwischen sich damit zu beschäftigen.
Verstehe. Aber dennoch zoom mal da mal raus. Das ist ja auch schon eine große Aufgabenstellung. Ne? Ich denke jetzt an andere Branchen, an andere Firmen, die haben meistens ein Target, was eher sehr klar definierbar ist, sehr leicht oder sehr eindimensional zu erreichen ist und Co. Und jetzt sprechen wir hier von tendenziell 18- bis 70-Jährigen, die ich in einem Marketingmix irgendwo alle erreichen muss über verschiedenste Kanäle. Das ist eine extrem komplexe Aufgabenstellung am Ende. Ne? Das ist dann doch, ist ja auch dann irgendwie leichter gesagt als getan. Ne? Also es sind ja schon dann riesen Projekte, wenn man sowas aufstellt.
Ja, aber ich glaube, der Dreh- und Angelpunkt ist, dass man nicht über demografische Klassifikationen geht und sagt, es gibt jung und alt, es gibt gebildet und weniger gebildet, es gibt Postleitzahlen, wo vermögende oder weniger vermögende Menschen leben, sondern dass man eben gerade mit Hilfe von digitaler Ansprache sehr stark auf Interessen gehen kann. Ja, und das heißt, ich kann jetzt, nehmen wir mal eine Opernvorstellung, La Traviata, ja, mit irgendein banales Beispiel, aber egal, mit einer tollen Besetzung, die bekannt ist, Jonathan Tettleman singt hier, Subimeter hat gerade 90. Geburtstag, Subimeter dirigiert. Ja. So, genau. Und jetzt gibt es aber eben unterschiedliche Interessen, warum man diese Vorstellung besuchen kann. Ja, es gibt eine Gruppe in den unterschiedlichen potenziellen Zielgruppen, die kommt wegen Subimeter. Ja, dann gibt es eine Zielgruppe, die kommt wegen Jonathan Tettleman. Dann gibt es aber welche, die kommen nur, weil sie sagen, ich will mit jemand anderem einen schönen Abend haben. Dann gibt es welche, die kommen wegen der Vorstellung, genau, ja, absolut, wegen der Produktion. Dann gibt es welche, die mögen lieber was Trauriges, passt Traviata, als andere wollen lieber was Humorvolleres. Dann gibt es den Ort natürlich, ja, das Theater selbst, ja, die sagen, ich will denn sozusagen dieses Ambiente erleben und genießen. Also es gibt ganz viele Dinge und das kann man eben mit Hilfe von KI und Algorithmen sehr, sehr genau analysieren oder beschreiben. Ja. Ich kann das Produkt, die Vorstellung beschreiben mit x Datenpunkten, wo das alles drinsteckt, was ich gerade beschrieben habe. Und das matcht man dann idealerweise mit den adressierbaren Interessen auf unterschiedlichen Social-Media-Kanälen. Ja, und da muss ich mir nicht mehr die Gedanken machen, ist der jetzt 17 oder 23 oder 80, sondern ich weiß, ich spreche diejenigen, die wegen Traviata und dem Komponisten Verdi kommen, mit der Message über Verdi an. Und die anderen spreche ich, und targeten kann. Inzwischen kann ich das super individuell ausspielen und kann dann auch genau die richtigen Leute eben mit den richtigen personalisierten Botschaften erreichen.
Sehr smart. Das ist eigentlich ein Ansatz, über den ich mir noch nie so Gedanken gemacht habe, diesen interessensbasierten Ansatz. Und da haben sie eigentlich auch nur so 5 Konten, auf die sie einzahlen müssen. Ne? Einmal diese Personal Brands. Dann,
ja, absolut. Ja, es gibt noch viel mehr. Ja, also, wir haben ja diese, Sie hatten es ja schon angesprochen, Future Demand, die das als im Grunde Softwarelösung genauso macht. Und die beschreiben eine Vorstellung oder ein Konzert mit 1000 Datenpunkten. Da stecken alles mögliche Dinge drin. Mhm. Und letztendlich findet man es heraus, ja, wie gut man was adressieren kann und wie sozusagen erfolgreich das dann im Marketing ist, indem ich eben sehe, ich habe jetzt irgendwie nicht mehr 3 Zielgruppen, sondern vielleicht 28 Zielgruppen jetzt definiert aus sozusagen aus diesem Match. Ja. Und dann sehe ich ja, wer kauft denn jetzt wie viele Tickets bei der Ansprache, indem ich das versuche irgendwie zu tracken. Ja. Und dann kann ich das wieder optimieren, da lernt die Software wieder, ja, mit Hilfe von am Ende so Learning Loops innerhalb der KI und kriegt dadurch das bestmögliche Ergebnis. Das ist eigentlich das Schöne, muss man sagen, dass man mit Technologie heute das, was man sich ja sonst selber mühsam zusammen überlegen muss, ja, wer mag die Barockoper, wen kann ich für das Beethoven-Violinkonzert am besten ansprechen, dass das im Grunde mit Algorithmen, KI und entsprechenden Lösungen machbar ist.
Ja. Absolut. Geh mal ein auf das Thema Ticketmodell. Das ist ja immer so das Spannende, was ich mir auch oft denke, wenn ich jetzt mir auch überlege, ins Konzert zu gehen. Oft, ich muss ja meistens nichts bezahlen dafür. Dann muss es so, das ist wahrscheinlich wie Sie auch, ja. Aber wenn man sich in den reinversetzt, der letztlich ein Ticket kauft, gibt es so eine Art Ticketmodell, was Sie als Benchmark in der Branche definieren? Ich fand zum Beispiel letztens, ich weiß nicht, ob Sie es wissen, aber das Bergs- und Kunstkraftwerk, kennen Sie das?
Ja, das kenne ich, klar.
Fand ich total spannend. Also für alle, die das noch nicht kennen, das ist mehr oder weniger ein Ticketmodell, wo man selbst entscheidet, was man zahlt in 3 Abstufungen. Es gibt einmal die Abstufung des sozusagen...
Aber es ist Pricing-Modell jetzt sozusagen,
genau, oder? Genau. Also desjenigen, der sagt, ich habe nicht so viel Geld, ich möchte ein sozusagen Social-Price-Ticket. Das Ticket differenziert sich aber nicht in der Qualität. Also man sitzt jetzt dann irgendwie nicht hinten oder Stehplatz oder so, sondern es ist ganz normales Ticket. Für weniger, dann gibt es das Normal-Price-Ticket. Ja, und dann gibt es das Supporter-Ticket. Das ist der sagt, ich bezahle bewusst etwas mehr, um einfach, weil ich es mir irgendwie leisten kann. So. Also, und man überlässt wirklich selbst, das kann man sagen, natürlich, ne, der klassische BWLer geht da drauf, kauft natürlich immer das Günstigste, aber nein, die haben damit sehr, sehr anscheinend wirtschaftlichen Erfolgen. Funktioniert sehr gut. Fand ich sehr spannend irgendwie.
Ja, ja, das sind so diese Pay What You Want Modelle. Ne? Ich glaube, man muss für jede Kultureinrichtung sich anschauen, ne, was ist das beste Modell und auch ausprobieren. Ich glaube, so dieses Statische wird weniger werden, das denke ich auch. Und es wird zunehmend dynamisch, ja, also Preise eben, die nicht mehr einmal festgelegt werden und für immer so bleiben. Und ob man jetzt so, sag ich mal, in bestimmten Bereichen sagt, man kann es selber entscheiden. Ich glaube, das hängt sehr stark davon ab. Ja? Kann man nicht verallgemeinern. Ich finde es super, dass die das ausprobieren. Mhm. Ja, und finde toll, dass die das machen. Und ich glaube, man muss für jede, wenn man jetzt Wiener Staatsoper nimmt, wird das doch ganz anders sein. Ja, da wird man vermutlich auch bei denen, hängt auch von den Besuchern ab, ja, den Zielgruppen und mit was die sich wohlfühlen. Aber klar, ich glaube, der Weg ist, auch hier wirklich sich die Frage zu stellen, welche Dimensionen habe ich? Wir arbeiten ja sehr analytisch und faktenbezogen. Ja, was würden wir tun? Wir würden uns in der Vergangenheit das Kaufverhalten anschauen. Wann hat wer wie welches Ticket zu welchem Preis erworben? So, ne? Und würden das auch mit datengetriebenen analytischen Modellen bei uns sozusagen durchgehen, um dann im Grunde zu sehen, aha, wie schauen die Nachfragekurven für unterschiedliche Sitzplatzgruppen aus? Ja, wie schaut das Käuferverhalten aus? Und was kann ich daraus dann ableiten? Ja, und dann kann natürlich schon sein, dass ich sage, aha, vielleicht könnte man mal so ein Pay-What-You-Want-Modell ausprobieren. Aber es kann auch sein, dass man sagt, nee, wir sehen in dieser Stadt, in diesem Umfeld, mit diesem Angebot ist es das Beste. Wir machen eine zusätzliche Hochpreiskategorie, ja, die erst die Mitte der ersten 5 Reihen, so ein Karree, ja, und das machen wir doppelt so teuer. Warum? Weil es die Nachfrage auf die Kategorie danach erhöht. Ja, es gibt ja so dieses typische Anchoring, ja, höre ich erst einen hohen Preis, bin ich bereit, den nächst tieferen zu bezahlen.
Decoy-Effekt, sagt man.
Ja, genau.
Also quasi, genau. Dass man, wenn man ein Produkt sehr teuer macht,
genau,
und im anderen, dass das andere dann automatisch günstiger wirkt, ne?
Als, genau. Also, genau. Und solche, ich meine, klar, da gibt es verschiedene Methoden und ich meine, Preisgestaltung ist schon immer natürlich auch ein hochgradig spekulatives Thema, weil niemand weiß es, bis es ausprobiert wurde. Und die Frage ist natürlich auch mal, wie schaffe ich Möglichkeiten, es auszuprobieren, ja, ohne dass ich mir was kaputt machen mag. Ne? Das ist natürlich nicht immer das Beste. Ja? Ja. Auch so ein Thema, um zu wissen, ob ich einen höheren Preis nehmen kann, kann ich ihn ein bisschen verringern. Ja? Und schauen, wenn dann die Nachfrage nach oben geht, dann sehe ich vielleicht, dass es in die andere Richtung eben nach unten geht. Ja? Wenn ich sehe, es passiert nicht viel, dann kann ich auch erhöhen. Mhm. Ja, also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ne? Aber ich denke mal, das Thema ist definitiv null ausgeschöpft heutzutage. Ja? Ja. Und es gibt sehr viele Wege, eben Dynamic Pricing, Kategorisierung von Plätzen, solche Möglichkeiten, ja, dass die Kundinnen und Kunden selber mitentscheiden, was sie bezahlen. Und da muss, glaube ich, jedes Haus seine eigene bestmögliche Variante entwickeln, testen, iterieren, verbessern.
So. Es ist natürlich schade, dass man nie mal so A/B-Testen gleichzeitig kann. Ne? Also, dass man irgendwie zum exakt gleichen Zeit, ne, irgendwie zwei, weiß ich nicht, ne, ob man...
Ja, ja, schwierig. Aber natürlich dadurch, dass man eben doch eine sehr... häufig eben hohes Stammkunden, hohen Stammkundenanteil hat, ist das natürlich immer riskant. Ja, ich, wenn nicht, also im Flugzeug ist es wurscht, ja, wenn einer neben mir sitzt, der die Hälfte bezahlt hat, ist keiner sauer, ja, weil passiert nicht. Ja. Aber wenn jetzt, im Konzertsaal die Leute sich immer wiedersehen und die merken jetzt, also das muss man eben gut austarieren. Mhm. Und da jetzt so zu testen, muss man vorsichtig machen. Absolut. Aber ich würde trotzdem. Kann man schon vorstellen, dass das, also das kann man sicher in Teilen schon auch machen. Ja, wir haben das zum Beispiel im Spendenbereich gemacht, zusammen mit dem Wissenschaftszentrum Berlin haben wir sehr viele unterschiedliche Spendenanschreiben mit unterschiedlichen Settings verschickt. Ja? Also zum Beispiel in einem Anschreiben stand drin, spenden Sie für das Kinder- und Jugendprojekt. Es gibt einen anonymen Spender, der gibt schon so und so viel. Ja, den gab es natürlich auch. Ja? Und das war das eine Setting. Dann gab es das andere Setting. Da stand der gleiche Brief ohne den anonymen Spender. Ja. Ja? Und dann sieht man auf einmal, oh, wow, wenn ich einen anonymen Spender nenne, verdoppelt sich die Spendenhöhe. Ja, massiver Effekt. So, und das ist natürlich so ein Testmodus, der geht. Ja? Weil da kann ich verschiedene Gruppen in einer signifikanten Anzahl sozusagen kann ich das randomisieren und nebeneinander stellen und daraus tolle Erkenntnisse erzielen, ja, was auch interessant ist am Ende fürs Fundraising.
Spannend, sehr spannend. Dynamic Pricing, damit ich es auch mal verstehe, weil ich habe jetzt den Begriff schon super oft gehört, aber ich weiß eigentlich gar nicht, was es ist. Also ist im Endeffekt wie so ein bisschen beim Flugbuchen, dass es hinten, also irgendwie je näher ich am sozusagen am Tag X bin, dass es dann teurer wird oder günstiger wird. Oder
genau. Also ich meine, es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten, wie man das macht. Das eine ist genau, dass ich über die Zeit den Preis eines Platzes verändert, ne, je nach Nachfrage und sagen, man hat natürlich dann aus der Vergangenheit Nachfragekurven und weiß, wenn die sich jetzt so entwickelt, dann ist es mir möglich, jetzt den Preis zu erhöhen oder andersrum, ich muss ihn vielleicht auch nach unten bringen, um die Auslastung sozusagen in diesem Segment auch, also es ist ja immer eine Optimierung von Auslastung und Preis. Ja. So, und da kann man dann anhand von datengetrieben auch wieder algorithmisch natürlich Prognosen machen und daran den Preis orientieren. Ich kann aber auch die Preis sozusagen die Saalplankategorien nach Nachfrage atmend gestalten. Ich kann ja theoretisch sagen, die Plätze, die heute in der Sitzplatzkategorie 1 sind, ja, die vergrößere, also ich vergrößere sozusagen die Ränder dieser Sitzplatzkategorie je nach Nachfrage. Ich sehe, es kommt viel auf dieses Segment und ein Platz, der dann eben vielleicht sonst in 2 wäre, also der niedrigeren Preiskategorie, nehmen wir jetzt in die erste Kategorie rein. Atmend dynamisch auf Basis der Verkaufsentwicklung. Das ist auch eine Möglichkeit. Da habe ich sozusagen nicht die Preishöhe, sondern einfach die Zuordnung des Platzes in der Kategorie, was auch ein Weg ist.
Die Gefahr ist natürlich bei so Dynamic Pricing Modellen jetzt im Extrem gesprochen, dass sich der Konsument dann plötzlich adaptiert und bewusst sozusagen Kaufentscheidung auch rausentzögern könnte. Ne? Stellen Sie sich vor, beispielhaft, man versucht irgendwie 2 Tage vorher noch die letzten Plätze zu verkaufen, reduziert den Preis 50%, ja. Der Konsument checkt das, ne? Und dann wartet er quasi immer bewusst bis zum weniger Planbarkeit. Und, also da muss man natürlich auch, ne?
Klar, ja. Das hängt absolut. Also nochmal, ich würde jetzt nicht sagen, pauschal, das ist der Weg, sondern ich glaube, das muss man sich immer anschauen. Aber der Friedrichstadtpalast zum Beispiel. In Berlin, der nutzt das intensiv, das Thema Dynamic Pricing und hat damit die Einnahmen massiv gesteigert über die letzten Jahre. Also es gibt schon viele Beispiele.
Massiv heißt, wo liegt eine Benchmark?
Ich habe es nicht die Zahl im Kopf, aber soweit ich mich erinnere, haben die ihre Einnahmen in den letzten 5 Jahren verdoppelt.
Wow,
okay. Jetzt haben die natürlich eine besondere Situation, weil sie natürlich eine Show sehr lange spielen. Ne? Und dadurch hat man natürlich auch eine relativ gleiche Ausgangsbasis. Ne? Und man hat was variiert, sind dann natürlich die Tage und die Zeiten und der Verlauf natürlich, wie lange diese Produktion oder diese Show eben gespielt wird. Nein, aber die sind da sehr fortschrittlich und setzen eben auch eben die Preisgestaltung oder die variable Preisgestaltung, Dynamic Pricing, sehr gezielt ein.
Gibt es so weitere Benchmarks, die Ihnen da einfallen, sei es Orchester, Konzerte, also wo Sie sagen, Mensch, das kann man sich einfach mal, wenn man in der Branche ist, angucken, die machen vieles sehr richtig?
Das kann ich jetzt so pauschal, glaube ich.
Eigentlich alle Ihre Kunden, oder?
Eben, alle unsere Kunden, die machen das alle toll.
Nein, aber ernsthaft gefragt, also ich glaube, es ist ja immer für Leute, die zuhören, sehr spannend. Mensch, gibt es da irgendwie, oder vielleicht auch der Bereich, machen die sehr gut und das machen die sehr gut, da fallen ja bestimmt.
Also der Friedrichstadtpalast, würde ich sagen, ist so bei dieser Preisgestaltung sicherlich ein gutes Beispiel. Nee, so spontan will ich da niemanden hervorheben.
Mhm. Ja. Okay. Aber daran vielleicht auch anknüpfend, einfach mal so gefragt, jetzt auch Rückblick auf Ihre letzten 20 Jahre. Ich meine, Sie haben jetzt sehr viel gesehen und Sie haben auch immer in anderen konjunkturellen Umfeldern gearbeitet. Ne? Also es ist ja immer dann die Leistung, die Sie auch anbieten. Ne? Und ich kann mir vorstellen, Covid war sehr digitalisierungsgetrieben. Ne? Jetzt irgendwie geht es eher darum, wie kann ich noch mal ein bisschen mehr Eigenfinanzierungsquote erstellen, wie kann ich mich wirtschaftlich resilienter aufstellen vielleicht. Ne? So Rückblick auf all das, was Sie gemacht haben, was sind vielleicht so ein, zwei, drei Projekte, die Sie irgendwie hervorheben können? Muss ich auch sagen, da gibt es vielleicht von Ihnen jetzt als Unternehmensberatung auch einen klaren Return on Invest, der sichtbar ist. Das hören ja vielleicht auch viele zu, die weiß ich nicht, vielleicht kommt ja jemand auf Sie zu und arbeitet mit Ihnen für ein tolles Projekt. Ja? Da möchte man ja auch immer wissen, naja, wenn man jetzt Geld investiert in so eine Zusammenarbeit mit Ihnen, was ist eigentlich der Return on Invest? Da haben Sie bestimmt ein paar Sachen im Kopf, oder?
Ja, also ich denke mal, ein Beispiel ist das Konzerthaus Die Glocke in Bremen. Und dort, wir haben ja diesen Bereich Bau und Nutzung. Ja, und dort haben wir intensiv erarbeitet, wie kann nach dieser sozusagen Sanierungsbauphase die Glocke aussehen. Ja, und welche Anforderungen sind dann eben auch an die Räume und an diesen Ort gegeben? Und wie sieht dann auf Basis sozusagen auch eines Nutzungsmodells für die Zukunft und, also wir nennen das ja immer eine Machbarkeitsstudie, ist so der Rahmen, ja. Und welche Anforderungen ergeben sich eben auch in Zukunft für so ein Konzerthaus aus der Nutzung und aus der räumlichen Perspektive und auch aus der Business-Case-Perspektive, welche Einnahmen von Vermietungen und externen Veranstaltern ergeben sich hier. Und aus all dem haben wir, glaube ich, ein gutes Modell- und Raumfunktionsprogramm entwickelt, was dann auch von uns begleitet wurde beim Architektenwettbewerb und jetzt sozusagen in die Umsetzung geht. Und das ist natürlich schon schön, wenn man dann sagen kann, in Zukunft wird dieses Konzerthaus auch, weil es liegt ja sehr zentral, zugänglicher werden, barrierefreier werden. Es wird ein Ort sein, wo auch mehr Nachwuchsarbeit und sagen wir auch mehr Workshop-Formate und Education-Aktivitäten stattfinden können und aber auch eben die Saalstruktur, also welche Größe und welche Verteilung in Zukunft sinnvoll ist. Also das wäre für mich so ein ganz schönes Beispiel. Vielleicht eins, ein anderes, was auch, glaube ich, ein gutes Ergebnis war, wir haben für das Opernhaus Zürich, also für die Stadt, oder den Kanton Zürich vor längerer Zeit mal auch so ein Zukunftsstrategieprojekt gemacht, ja, bevor damals Andreas Homoki begonnen hat und wirklich nochmal überlegt, wie kann man den Spielbetrieb und die Zusammensetzung von Neuproduktion und Wiederaufnahmen in Zukunft gestalten. Und das wurde dann eben auch so umgesetzt und ist auch sehr gut aufgegangen, würde ich sagen, ist auch eigentlich auch ein ganz, ganz schönes Thema. Naja, und dann gibt es so, wir haben mal ein Marketingkonzept für das Schauspielhaus Bochum gemacht, das stand sogar in der Zeitung, wie danach die Einnahmen nach oben gegangen sind, ist auch erfreulich.
Ja, das sind so Fragen, die ich habe. Also das ist ja so, frage ich mich jetzt auch, ne, wegen meinem Hintergrund, wenn ich jetzt, ich bin im Konzerthaus und ich mache mit Ihnen so ein Audience-Success-Case, Ticketpreisgestaltung und Co., in wie viel X auf das Investment kann ich bestmöglich erzielen?
Ich meine, das ist jetzt pauschal ja immer schwer zu beantworten, aber ich glaube, dass es durchaus möglich ist, die Einnahmen um, ich sag mal, 10-30% zu steigern. Mhm. Hängt immer davon ab, von wo man kommt, ja, und welche Hebel man auch umlegen kann. Aber damals im Schauspielhaus Bochum, unter Anselm Weber, ist das dann gelungen. Ja, der hat sich auch damals bedankt, das weiß ich noch, weil das wirklich sich sehr positiv entwickelt hat. Nein, da kann man schon was bewegen. Oder auch im Sponsoring, Fundraising, mal so ein kleineres Beispiel. Das Kammerorchester München hier, ja. vor vielen Jahren haben wir...
MKO.
Ja. MKO, genau. Ja. Als Alexander Liebreich dort noch künstlerisch verantwortlicher Dirigent war, haben wir bei denen auch ein Sponsoring-Fundraising-Modell eingeführt. Auch den Orchesterclub hieß es damals. Und das hat sich auch sehr positiv entwickelt. Für das kleine Orchester, muss man sagen, wurden da wirklich viele zusätzliche Mittel dann auch generiert. Also das würde ich sagen, auch ein positives Beispiel. Neben vielen anderen.
Ein Fundraising-Konzept. Also
und natürlich auch die Bühnen Köln. Für die Bühnen Köln haben wir jahrelang gearbeitet. Natürlich immer wieder, wie wird das nach diesen ganzen Bauphasen aussehen? Und ja, ich glaube, da haben wir auch am Ende doch ein gutes Ergebnis erzielt, was hoffentlich jetzt irgendwann auch alles dann Realität wird.
Verstehe. Aber nochmal vielleicht auf den Punkt Fundraising irgendwo zu kommen. Was Sie dann liefern, ist das fast schon Netzwerkarbeit oder ist das eher wirklich Konzept, auf wen kann man zugehen? Wie rechnet man das durch und Co.? Wie kann ich mir das, oder bringen Sie so beides ein bisschen mit?
Ja, also sag mal, der Erfolg im Fundraising sind zwei Dinge. Das eine ist, dass man ein attraktives Produkt entwickelt. Also sprich, was biete ich wem an? Ja, warum interessiert ihn das? Was hat er davon? So, und die andere Seite ist natürlich, wie organisiere ich den Vertrieb? Ja, also wen spricht man wann wie an? Ja, wer macht das? Wie hält man das nach? Und wie entwickelt man dann auch schon existierende Partnerschaften und Sponsorings weiter? So, und ja, und wir sind im Grunde auf dieser ganzen Klaviatur auch unterwegs und beginnen natürlich typischerweise mit so einer konzeptionellen Entwicklung und stellen uns schon die Frage, ja, welche Benefits, ja, welche Leistungen kann man denn Sponsoren, aber auch privaten Unterstützern bieten? Ja, und welchen Wert haben die auch? Ja, dann kommt man schon mal in eine ganz andere Rolle, weil man nicht durch die Gegend läuft und sagt, bitte, bitte schenkt mir Geld, sondern ich kann sagen, nein, nein, wir haben hier wirklich ein attraktives Angebot. Ja, wir haben eine kommunikative Sichtbarkeit, die wir ermöglichen. Es gibt tolle Veranstaltungen, ja, die man sonst nicht kaufen kann. Das ist immer so dieses Argument, things you can't buy.
Ja, ja, absolut.
Solche Dinge.
Exklusivität.
Genau, Exklusivität.
Community.
All sowas. Und wie bündel ich das jetzt in ein systematisches Angebot auch, was nicht irgendwie chaotisch ist, sondern ich sage, ich habe irgendwie vielleicht an der Spitze irgendwelche Hauptsponsoren, ich habe vielleicht dann verschiedene Zirkel. Ja, jetzt in München zum Beispiel gibt es den Classic Circle, den Patreon Circle, den Premium Circle. Das ist überall klar definiert, wer wie was bekommt. Und dadurch schaffe ich natürlich auch am Ende Begehrlichkeit und Nachfrage und solche Themen spielen dann eine Rolle bei der Fundraising-Konzeption. Klar, und jetzt in der Umsetzung ist es natürlich wieder etwas wie... Ja, wie bin ich beharrlich, hartnäckig, baue Netzwerke auf, nutze Multiplikatoren, die es gibt, und wie mache ich das eben auch systematisch? Ja? Ich sage, ich habe vielleicht einen Multiplikatorenkreis, den ich mir aufbaue, und wie oft treffe ich den? Ja? Wie schaffe ich es, die Mitglieder zu motivieren, auch wirklich etwas zu tun? Das sind so die.
Ja, das ist ja eigentlich eines dieser kürzlichen Projekte. Ich habe gelesen, fürs BASO, Bayerische
Sinfonieorchester,
haben Sie eigentlich genau sowas jetzt
gemacht. Genau, das Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks hat ein Team von uns das Fundraising-Konzept entwickelt, genau. Ja. Und gut, die fangen jetzt damit an und da hoffen wir natürlich, dass sie damit erfolgreich sind.
Aber absolut. Aber das ist eigentlich, muss man sagen, ich kenne das zum Beispiel, wer das ganz gut macht, ich weiß nicht, ob Sie die kennen, ist das Next Generation Salzburger Festspiele. NXG heißen die. Also sie schaffen es auch. Im Endeffekt sind da Leute, die vielleicht auch wirklich gar nicht so Klassik-Nerds, ne, um mal so zu sagen, die einfach irgendwie gerne in so einer Community dann sind und dann da auch schon echt hohe Beiträge auch jährlich bezahlen. Also von, ich glaube, wir zahlen noch nicht so viel, wir zahlen um die 1.000 Euro pro Jahr, aber es gibt bis 50.000 Euro pro Jahr wirklich Tickets. Das ist natürlich auch ein ganz kleiner Anteil. Aber um einfach mal zu zeigen, da gibt es dann so 10 Events im Jahr rund um die Festspiele, es sind meistens eher so Get-Togethers und so, ne? Aber so kann man natürlich dann irgendwie schon, glaube ich, ein gutes Volumen irgendwie akquirieren. Fernab von Community fallen Ihnen dann noch andere Dinge ein, die so im Sponsoring-Fundraising-Konzept sehr gute Argumente sind, Leute überzeugen, Geld auszugeben?
Genau, also man muss ja immer unterscheiden. Es gibt den, wie gesagt, den privaten Bereich und den den Corporate-Bereich. Im Corporate-Bereich sind es letztendlich Kundenbindung. Ja, was schaffe ich für Möglichkeiten, dass ein Sponsor seine wichtigsten Kunden irgendwie binden kann und für die Dinge anbieten kann, die man eben sonst nicht kriegt. Ja, ja. Ist das jetzt der Probenbesuch oder das Dinner mit dem Künstler oder auch vielleicht in einem Headquarter eines Unternehmens ein Konzert stattfinden zu lassen. Mhm. All sowas, ja. Dann gibt es natürlich dieses Thema Mitarbeitermotivation. Das Unternehmen versucht, die eigenen Mitarbeiter mit dem Sponsoring natürlich auch an das Unternehmen zu binden. Spielt natürlich im Moment auch besonders eine große Rolle, mhm. ja, wenn es um qualifizierte Fachkräfte geht. Ja, die möchte man natürlich auch an das Unternehmen möglichst stark binden und darauf macht man dann natürlich auch wieder Veranstaltungen oder vielleicht auch Tickets, die man sonst nicht bekommt, ja, oder die vergünstigt sind. Oder auch gemeinsam mal einen Workshop zu machen, ja, und sagen, wir zeigen euch mal, wie entsteht eine Theaterproduktion, ja, und also ich glaube, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Da kann natürlich auch eine Kultureinrichtung schöne Themen spielen, ja, sowas wie Teambuilding, ja, wie kreiert ein Regie-Team, ja, und mit unterschiedlichen Gewerken aus dem Haus, die Technik und so weiter, eine neue Produktion. Ja, das ist ja auch eine schöne Analogie, ja, und so, wo man vielleicht auch einen Transfer wiederum ja. ins Unternehmen schafft. Leadership, ja, wie schafft der Dirigent oder die Dirigentin hier das Orchester ja. Dahin zu bringen, dass es so klingt, wie man sich das vorstellt. Ja, also da, und der dritte Teil jetzt neben den Kunden und den Mitarbeitern ist natürlich so das Thema Reputation. Ja, wie steigert ein Unternehmen die eigene Reputation, das Ansehen? Ja, wie wird man, gibt es auch Studien dazu vom Professor Schweiger, der das ganz schön untersucht hat, ja, wo man eben zeigen kann, das, also Beispiel, ja, Siemens hat vor vielen Jahren einmal eine Produktion, die Meistersinger hier in München an der Oper gesponsert und man wollte eben herausfinden, steigert das jetzt die Reputation des Unternehmens oder ja. nicht? Und hat man eine Befragung gemacht und hat sozusagen in der Pause befragt, habt ihr gemerkt, dass Siemens der Sponsor ist? Dann hat die eine Hälfte, oder nicht die Hälfte, aber ein Teil hat gesagt, ja, ich glaube es waren so 60%. Zeigt den dezenten Auftritt und die anderen 40% haben gesagt, nein, haben nichts gemerkt. Und dann hat man diese beiden Gruppen wiederum hinsichtlich der Reputation des Unternehmens Siemens befragt. Ja, also wie sympathisch ist das, wie performance-stark ist das, wie, da gibt es so, ich sag mal so, Reputationsindikatoren, die man eigentlich gut messen kann. Und dann sah man eben ganz deutlich, dass diejenigen, die das Sponsoring wahrgenommen haben, das Unternehmen Siemens deutlich positiver eingeschätzt haben, was die Reputation angeht. Was ein guter Beweis war, wenn man so will, oder ein Experiment, was gezeigt hat, dass es einen positiven Effekt hat. Also deswegen auch mal so, wie schaffe ich das Ansehen? Durch die gute Tat, würde ich sagen, einerseits. Ja, ich unterstütze das Theater, das Orchester und auf der anderen Seite aber auch natürlich diesen Markentransfer. Ja, also wie schaffe ich jetzt, dass der Transfer der Marke Salzburger Festspiele auf Audi übergeht, um mal das Beispiel zu nennen.
Auf Rolex, auf Audi, auf
was, genau,
alles, was da so drin ist.
Ja. Und das sind so die zwei Sachen. Ne? Das, wie die, ich soll sagen, die gute Tat als natürlich positives, sympathiesteigerndes Signal und der Transfer einer starken Kulturmarke. Und das muss natürlich wieder passen. Ja? Da muss man natürlich auch wieder schauen, wie sind die Markenwerte des Unternehmens und die der Kultureinrichtung und da den Match machen. Und ich würde sagen, und das ist so die Klaviatur, auf der man spielt, ja, dass man sagt, was kann ich jetzt tun, ja, um Reputation zu steigern, welche kommunikativen Maßnahmen funktionieren, welche Dinge kann ich für die Mitarbeiter, für die Kunden tun.
Ja. Absolut. Sehr spannend. Wissen Sie, über was ich mir gestern nochmal Gedanken gemacht habe? Sie kennen bestimmt dieses, also ich überlege die ganze Zeit, wie kann man es quasi schaffen, so eine Art Abonnement-Modell irgendwie zu bauen, dass man nicht mehr Ticket bei Institution ABC kauft, sondern quasi einen so einen Pass hat, mit dem man überall hingeht. Da habe ich mich gestern warum wieder mal gefragt, warum klappt das nicht im Markt? Es gab nämlich sehr viele Anläufe von Firmen, die es versucht haben. So eine Art Wellpack, ich weiß nicht, Sie haben es wahrscheinlich
Abundi auch hier im Team. Oder so, oder?
Ja, ja, ja. Es gibt Ticketgrätchen, lauter, also es gibt verschiedenste Beispiele. Genau. Letztlich immer dieser Punkt, so dieses Art so Spotify-Abonnement für in echt quasi. Ne? Also ich zahle einen Fixbetrag monatlich und kann dann überall hingehen und Co. So eine Art, ich weiß nicht, Fitnessstudio gibt, haben das ja auch. Ne? Ja,
ein Sportsclub.
Sports ja Wellpass, da sind natürlich die Fitnessstudios alle am Abkotzen, sage ich mal, weil natürlich die Plattform die Macht gewinnt. Aber so ein Konzept sehen Sie irgendwie nicht für die Zukunft. Also Sie glauben, dass alle Stakeholder relativ autark bleiben?
Das ist eine interessante Frage, ob das funktionieren kann oder nicht. Mhm. Ich glaube, der Unterschied zum Urban Sports Club beispielsweise ist natürlich der Urban Sports Club liefert eine sehr vergleichbare Leistung, ne, an unterschiedlichen Orten für die Nutzenden Und die können dann sagen, ist jetzt egal, ob ich in Hamburg bin oder in irgendeiner anderen Stadt, ich kriege überall den, ich sage jetzt mal, den Pilateskurs. Ja? Ja, ja. Der Pilateskurs ist der Pilateskurs.
Sie sind dann nah dran, wenn ich das sehe.
Genau, okay, okay. Ja, ich finde das ganz interessant. Deswegen, so, ich glaube, der Unterschied jetzt, der Kulturpass, das sind natürlich sehr, sehr unterschiedliche Dinge, die da drin sind. Es ist nicht überall der Pilateskurs, sondern in einem Fall ist es die Ausstellung im Haus der Kunst, dann ist es das Konzert in der Unterfahrt, ein Jazzkonzert, und dann ist es eben die Vorstellung in den Kammerspielen. Und ich glaube, da gehen die Interessen eben und die Wünsche sehr stark auseinander. Also deswegen glaube ich, ist gar nicht so leicht, jemanden zu finden, der sagt, mag all das, ich will das Abo, wo ich in die Kammer spiele, ins Haus der Kunst, in die Oper, zu den Münchner Philharmonikern und sonst was gehen will. Da müsste man sich anschauen, wie groß ist die Zielgruppe derer, die Interesse daran haben, das alles zu nutzen und dafür auch so eine Verbindlichkeit über ein Abo einzugehen. Ich glaube, das ist schon mal die eine Frage. Ja? Ich glaube, man wirft da alle zu sehr einen Topf, ja, und sagt, die sind doch alle irgendwie gleich, die mögen doch irgendwie alle Kultur, stimmt aber nicht. Ja? Also natürlich haben die Münchner Philharmoniker die Kammerspiele vielleicht eine Schnittmenge, aber die ist, glaube ich, kleiner, als wir denken.
Ja? Der Andreas Schessel auch. Da war ich so irritiert, dass ich mir gedacht, er meinte, das Publikum der Staatsoper sei ein ganz anderes als das in der Isar-Philharmonie.
Genau.
Ich war so, das konnte ich mir gar nicht vorstellen.
Ja, aber ich glaube, das ist es eben. Genau, das ist der Punkt. Und deswegen kriege ich die nicht unter einen Hut. Ja, dann gibt es natürlich technische und andere Schwierigkeiten, so ein Modell zu machen, weil es gibt unterschiedliche Ticketing-Systeme und das überhaupt in eine Verfügbarkeit. Dann gibt es begrenzte Ressourcen, das ist natürlich auch die kapazitative Begrenzung, ist ein Riesenproblem, weil der Urban Sports Club, der tendenziell haben das Fitnessstudio mal nicht eine begrenzte Anzahl von, klar zum Teil auch, aber ich glaube, es ist nicht so klar limitiert wie jetzt in diesen Häusern, wo ich x Plätze habe und jeder nicht verkaufte Platz ist ein Problem. Und wie manage ich das dann auch wieder, ja, wenn die jetzt ein Kontingent abnehmen? Und aber das dann nicht genutzt wird, dann habe ich leere Plätze, das mag natürlich niemand. Da hängen dann so viele Dinge dran, die das dann sehr schnell sehr kompliziert machen. Und auch deswegen, dann bin ich auch fertig, aber ich finde es sehr spannend, so eine Idee mal zu durchdenken, jetzt auch Kapazitäten zur Verfügung zu stellen. Ja? Also dass jetzt das Residenztheater sagt, okay, ihr kriegt jetzt jeden Abend von uns irgendwie 30 Plätze oder 50, die sozusagen in dieses übergreifende Abo hineingehen. Das dann noch zu vergünstigteren Preisen, damit ich ja das Abo sozusagen attraktiv kriege, wie beim Urban Sports Club ja auch. Ja.
Genau. Oder über einen Arbeitgeber auch finanziert.
Also genau, das ist natürlich der steuerliche Vorteil, ist ein Punkt. Ja, absolut, das stimmt, das ist, würde ich sagen, das ist ein Argument, warum das was gut wäre. Aber wie kriege ich starke Preisreduktion hin? Vermutlich ja nur dann, wenn man sich Auslastungssteigerung seitens der Veranstalter erhofft. Ne? Und wie kriegen die das jetzt irgendwie gut gesteuert, kontrolliert, ja, ohne irgendwie Einnahmeverluste zu haben? So. Und das sind jetzt lauter so Dinge, die es natürlich ein bisschen kompliziert machen, warum es wahrscheinlich deswegen auch nicht gemacht funktioniert.
Ja. Wollte ich trotzdem einmal mit Ihnen durchspielen. Also muss sagen, da waren jetzt super viele Punkte dabei, wo man, glaube ich, auch wirklich als Hörer sich vielleicht irgendwo was rausziehen kann und Co. Man findet sie auf ihrer Webseite und Co. Also ich fand, ja, so ist es ja auch hier zustande gekommen, dass eigentlich einer ihrer Kollegen einen Vortrag auf der Classical Next gehalten hat und uns dann eben angesprochen hat, ganz nett und gemeint hat, er wäre Hörer des Podcasts und so.
Stimmt, zwei Kollegen sind hier mindestens Hörer des Podcasts.
Also gut. und das dann zustande kam und ich mir eigentlich dachte, sie sind der perfekte Mann für das Business of Classical Music Podcast, für den Business, weil das natürlich thematisch super passt. Und das hat sich jetzt sehr bestätigt. Vielen, vielen Dank für dieses nette Gespräch.
Dankeschön. Ja, vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Und viel Erfolg weiterhin.
Danke.